Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Er kämpfte gegen Rassismus und für schwarze Bürgerrechte in den USA. Noch immer gilt Malcolm X, der am 19. Mai seinen 100. Geburtstag hätte, als Ikone radikaler Selbstermächtigung. Wegen seiner Kompromisslosigkeit gibt es aber auch Widersprüche in seinem Leben und Wirken. Wie blicken heutige Autorinnen und Autoren auf diese legendäre Figur?
Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man?
Mit dieser zugespitzten Frage in einer Rede über weißen Rassenhass in den USA stellte Malcolm X 1964 nicht nur das bestehende System, sondern auch das Selbstbild einer unterdrückten schwarzen Gesellschaft in Frage.
Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips?
Er sprach den vom Rassismus erzeugten Selbsthass an. Die tief verinnerlichte Ablehnung der eigenen Identität, die schwarze Menschen dazu brachte, ihre Kultur zu unterdrücken, um sich der dominierenden weißen Norm anzupassen.
Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind?
1925, als Malcolm Little geboren, erlebte er früh systematische Gewalt und Verluste. Haftzeiten und intensives Umdenken führten ihn zur Nation of Islam, einer radikalen religiös-politischen Bewegung, die ihn dazu ermutigte, stolz auf seine Herkunft und Identität zu entwickeln. Diese neue Perspektive stärkte seine Überzeugung, dass schwarze Menschen ihre eigene Geschichte zurückfordern und ihr Selbstbild stärken mussten.
Malcolm X. Radikal, rebellisch, relevant. Das Erbe des Bürgerrechtlers in der US-Literatur. Von Sven Ahnert.
In den 1950er und 60er Jahren prangerte Malcolm X die weiße Dominanz an und forderte eine klare Abgrenzung dagegen, sowie Selbstbehauptung. Sein Aufruf prägte eine ganze Generation. Er änderte seinen Namen von Malcolm Little zu Malcolm X, um sich von dem Namen, den seine Vorfahren von weißen Sklavenhaltern erhalten hatten, und dem damit verbundenen Erbe zu distanzieren. Das X symbolisierte die verlorene Identität seiner afrikanischen Vorfahren, deren ursprüngliche Namen nicht überliefert worden waren.
Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other.
Malcolm X war eine zentrale Figur des schwarzen Selbstbewusstseins inmitten einer rassistisch geprägten Gesellschaft. Das Bild, das die Medien zeichneten, stand oft im Widerspruch zur öffentlichen Wahrnehmung von Malcolm X. Erst seine Reisen, seine Abkehr von rassistischen Dogmen und sein gewaltsamer Tod rückten ihn ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Er wurde zur Legende der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Der Historiker Michael Hochgeschwender ordnet ein.
Zu Lebzeiten war er gar nicht so bekannt. Also das muss man tatsächlich immer wieder dazu sagen. Bis zu seinem Tod 1965 war er vor allen Dingen im Bereich der Nation of Islam, aus der er auch stammte, bekannt. Da war er eine Führungsfigur. Er war durchaus medial präsent, aber in keiner Weise so wie etwa Martin Luther King im Bereich der liberalen Bürgerrechtsbewegung, der nun ein echter Medienstar war. Malcolm X galt immer auch so ein bisschen als Schreckfigur, als besonders radikal. Und das verschob sich dann, nachdem er seine Wallfahrt nach Mekka absolviert hatte und dort feststellte, dass er nicht mehr glaubte, die Nation of Islam würde einen orthodoxen Islam vertreten, was ja auch nicht der Fall war. Der orthodoxe Islam erkennt die Nation of Islam nicht an. Und daraufhin wurde er Moderator. Zur gleichen Zeit, als Martin Luther King unter dem Eindruck des Vietnamkrieges allmählich radikaler wurde.
Jake Lamar, Jahrgang 1962, ist ein afroamerikanischer Krimi-Autor. In seinem Roman Das schwarze Chamäleon zeigt er die Schattenseiten der Bürgerrechtsbewegung, die bis in die Gegenwart des Jahres 1991 reichen, in der der Roman spielt. Es geht darin um einen politisch motivierten Komplott und um die Unterwanderung der Bürgerrechtsbewegung durch den amerikanischen Geheimdienst. Lamar erinnert an die beiden prägenden Figuren der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre.
In the public imagination of that time, Malcolm X was the opposite of Dr. King.
Damals wurde Malcolm X als das Gegenteil von Dr. King wahrgenommen. Während King Integration und gewaltfreien Protest verkörperte, stand Malcolm X für Widerstand und schwarze Unabhängigkeit.
Das Plädoyer für Versöhnung und der kompromisslose Einsatz für die Emanzipation der schwarzen Bevölkerung in den USA. Es waren zwei Wege im Kampf um die gleiche Würde. Malcolm X, geistiges Zuhause, war zunächst die radikale Nation of Islam, die auf Konfrontation zur weißen Bevölkerung ging.
He was for black people living in all black neighborhoods and working in black businesses and going to black schools.
Malcolm X setzte sich für schwarze Selbstbestimmung ein. Eigene Viertel, eigene Schulen, eigene Unternehmen. Sein Weg führte ihn zur Nation of Islam, einer von Elijah Muhammad geprägten Bewegung, die Weiße als Teufel betrachtete. Malcolm X wurde sein Schüler und gewann in den frühen 1960er Jahren zunehmend an Einfluss. Die Medien stellten ihn als gefährliche Gegenfigur zu Martin Luther King dar, ein angeblich gewaltbereiter Radikaler, den man fürchten müsse. Diese Darstellung verzerrte seine Botschaft ebenso wie die von King.
His message was as distorted in its way as Dr. King's message was.
Jake Lamars Roman If Six Were Nine, in deutscher Fassung Das schwarze Chamäleon, verknüpft die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung und ihrer Ideale mit einem packenden Kriminalfall. Die Erzählung zeigt, wie die Konflikte um Malcolm X und Martin Luther King, ihre unterschiedlichen Ansätze, ihr Einfluss und ihre gewaltsamen Tode bis heute das amerikanische Selbstverständnis prägen. Als eine weiße Studentin auf dem Campus ermordet wird, gerät der ehemalige Black Panther-Aktivist Reggie Brogues unter Verdacht. Clay Robinette, der Brogues als Galionsfigur des schwarzen Widerstands verehrt hat, muss sich den Schattenseiten der Bürgerrechtsbewegung stellen, während er die Wahrheit hinter dem Mord enthüllt. Eine Geschichte über Macht und schwarze Identität.
Ja, I think I had there were a few inspirations for this book.
Dieses Buch hatte mehrere Inspirationsquellen. Aus seiner Sicht ist der Erzähler Clay Robinette ein Kind der Bürgerrechtsbewegung. Clay hat das Gefühl, dass er den Idealen seiner Eltern gerecht werden muss, die in den 50er und 60er Jahren gekämpft haben. Gleichzeitig spürt er, dass er in einer wenig heldenhaften Zeit lebt.
Is very unheroic.
Jake Lamars Held, Clay Robinette, sucht seinen eigenen Weg zwischen den idealistischen Träumen seiner Eltern und der harten Realität der 1990er Jahre, in denen die US-Polizei immer wieder durch brutale Gewalt auffiel. Die Misshandlung von Rodney King im Jahr 1991 und die darauffolgenden Unruhen in Los Angeles machten deutlich, dass struktureller Rassismus und Polizeigewalt keineswegs der Vergangenheit angehörten. Clay wächst in einer Ära auf, in der der Kampf um Gerechtigkeit auch Widersprüche offenbart.
Professor, stell dir vor, was Martin Luther King im Amerika der 90er tun würde. Ein abgehalfteter Mit-60er, der als zynischer Prediger des gelobten Landes von unschönen Seiten spricht. Ein schwarzer Trottel, der kaum älter als Jesus ist und dennoch als amerikanische Ikone verehrt wird.
Clay wird zunehmend verstrickt in ein Geflecht aus Verrat, Legenden und politischer Manipulation. Der FBI-Agent namens MacGuffin offenbart ihm, dass hinter dem Mord an der Studentin Jenny mehr steckt als eine persönliche Tragödie. Es handelt sich um ein dunkles Kapitel amerikanischer Geschichte. COINTELPRO, das geheime Überwachungsprogramm des FBI, nahm in den 1960er Jahren gezielt schwarze Aktivisten und Bürgerrechtler ins Visier.
Special Agent Guffin, MacGuffin, von COINTELPRO. Wovon um Himmels Willen reden Sie da? Ja, Roger hat Jenny umgebracht. Roger hat es Reggie in die Schuhe geschoben. Aber da waren auch noch ein paar Leute, FBI-Agenten, hinter Brogues her, weil er sie erpresst hat. Mit den geheimen Unterlagen über die Ermordung von Martin Luther King. Brogues gehörte zu COINTELPRO.
Guffin entlarvt das staatliche Narrativ. Martin Luther King, der als nationale Ikone gilt, wurde zu Lebzeiten vom FBI überwacht und bekämpft. Clay beginnt zu begreifen, wie stark Mythenbildung und Vergessen ineinandergreifen und wie gefährlich es ist, Radikalität aus der Erinnerung zu tilgen.
Wie Jesus ist er leichter zu verehren, wenn er tot ist. Ich liebe Jesus und ich liebe Dr. King. Jedenfalls, solange alle sich nur an I Have a Dream erinnern und den radikalen Scheiß vergessen, für den er sich engagiert hat. Dass er diese verdammten Müllmänner aufgewiegelt hat, das demokratische, kapitalistische System umzustürzen, um das uns die ganze beschissene Welt beneidet. Verstehst du? Der lebende Dr. King war gefährlich. Der tote Dr. King ist harmlos.
Martin Luther King is dead. Malcolm X is dead. The Kennedys are dead. He doesn't really know what the struggle is about anymore.
Martin Luther King, Malcolm X und die Kennedys sind tot. Clay weiß nicht mehr, worum es im Kampf geht. Er führt ein Vorstadtleben und versucht, ein guter Mensch zu sein. Doch im Hinblick auf soziale Fragen und Rassismus gab es in den 80er und 90er Jahren große Widersprüche. Vom Tod Martin Luther Kings bis zur Wahl Barack Obamas, in diesen 40 Jahren stieg die Zahl der Schwarzen in der Mittelschicht, aber auch die Zahl der Schwarzen im Gefängnis.
You had more and more black people entering the middle class, and at the same time you had more and more black people entering prison.
Diese ambivalente Realität stellte die Hoffnungen der Bürgerrechtsära auf eine harte Probe.
Malcolm X war ein Symbol der Hoffnung. Aus diesem Grund ein Vorbild für tausende schwarzer Sträflinge, die sich in dem teuflischen GBG-Kreis gefangen sahen. Gefängnis, Bewährung, Gefängnis.
Eldridge Cleaver schrieb dieses Statement 1965 im Folsom-Gefängnis, unmittelbar nach dem Tod von Malcolm X. Cleaver war eine der widersprüchlichsten Figuren der Black Panther-Bewegung. Ein radikaler Revolutionär, der später zum konservativen Republikaner wurde. Als führender Intellektueller der Black Panther Party verfasste er im Februar 1965 im Hochsicherheitsgefängnis Folsom einen Text zur Ermordung Malcolm X, voller Wut, schneidend, kompromisslos.
Wohl niemals haben Richter, Polizisten, Gefängnisverwaltungen es verstanden und Rücksicht darauf genommen, dass sich die Schwarzen allgemein nicht als Verbrecher und Missetäter sehen, sondern vielmehr als Kriegsgefangene betrachten, als Opfer eines verkommenen Hund-frisst-Hund-Sozialsystems, das in seiner Abscheulichkeit die eigenen Verbrechen aufhebt. Im Dschungel gibt es weder Recht noch Unrecht.
Eldridge Cleaver, selbst eine zentrale Figur der Black Panther Party, reflektierte in seinem autobiografischen Essayband Seele auf Eis das Vermächtnis von Malcolm X und die tiefe Erschütterung, die sein Tod in der Bewegung auslöste. Einer der Texte trägt den Titel Erste Reaktion auf die Ermordung von Malcolm X. Darin heißt es:
Wir werden Menschen sein. Wir werden es sein. Oder die Welt wird dem Erdboden gleichgemacht bei unserem Versuch, es zu werden.
Für Eldridge Cleaver war Malcolm X eine der prägendsten Stimmen der schwarzen Befreiungsbewegung. Seele auf Eis wurde zur literarischen Fackel der Bewegung und zur Inspirationsquelle für Jake LaMar. Die Brüche in Cleavers Biografie, verurteilter Krimineller und politischer Aktivist, spiegeln sich in der zwielichtigen Romanfigur Reggie Brogues. Ein einstiger Held der Bewegung, der später zur Karikatur seiner selbst wird.
He is the black chameleon, Reggie Brogues.
And of course, Reggie Brogues ist das schwarze Chamäleon. Natürlich gibt es in der Natur kein schwarzes Chamäleon, aber er ist jemand, der politisch seine Farben wechselt. Die Figur ist lose von Eldridge Cleaver inspiriert. Als Junge in der Bronx entdeckte ich ein Buch, das meine Mutter oben im Regal versteckt hatte. Seele auf Eis von Eldridge Cleaver. Cleaver war ein Krimineller, saß im Gefängnis und schrieb diese radikale Autobiografie. Ein kontroverser Bestseller der Black Power Bewegung.
Thank you.
Malcolm X bleibt eine umstrittene Figur. Auch spätere Stimmen kommentieren das politische Erbe der Bürgerrechtsbewegung mit kritischer Distanz. Die Autorin und Übersetzerin Pieke Biermann wurde mit ihrer Übersetzung des Romans Oreo der afroamerikanischen Schriftstellerin Fran Ross bekannt, der mit pittoreskem Humor und literarischer Virtuosität schwarze Identitätsmuster unterläuft. Biermanns Blick auf Malcolm X ist entsprechend nuanciert und entschieden.
Für mich eine sehr unangenehme Figur. Der hat was sehr dogmatisch, auf eine unangenehme Weise radikal, ideologisch Humorloses im Grunde. Also ich mag Zentralperspektiven nicht, ganz allgemein. Also wenn alles auf eine Wahrheit rauslaufen soll und Reinheit und Homogenität und so, und das wird dann militant verteidigt oder auch überhaupt erst hergestellt, das ist nichts, was man mit mir machen kann. Und das ist eben, also für was er steht politisch, ist dann natürlich dieser Black Nationalism oder Black Supremacy auch, und die hat dann mit der reinen schwarzen Existenz zu tun, die es nicht gibt.
Während sich die Bürgerrechtsbewegung in zwei Lager teilte, auf der einen Seite Martin Luther King mit seiner Strategie der gewaltfreien Integration, auf der anderen Malcolm X mit seinem militant angelegten Befreiungskampf, beleuchtet die Literatur die alltägliche Gewalt des Rassismus und wie sie sich tief in Körper und Geist einprägt. Bereits in den späten 1940er Jahren beschreibt die afroamerikanische Autorin Ann Petrie in ihrer Kurzgeschichte »Wie ein Leichentuch« diesen Mechanismus. Sie erzählt von einem schwarzen Fabrikarbeiter, der tagtäglich gedemütigt wird, durch Sprache, Strukturen, Blicke. Seine weiße Vorarbeiterin begegnet ihm mit eisiger Strenge und unverhohlener Bosheit.
Ausreden, ihr Typen, habt immer Ausreden.
Nehmen wir mal das Beispiel Ann Petrie. Das ist eine Form, mit diesem Gewaltzusammenhang, der Rassismus ist, umzugehen. Eine Geschichte von ihr ist, die haut einen um. Die heißt Wie ein Leichentuch, erzählt eine so wirklich feinmechanisch im Nanobereich die menschlichen Regungen, die Regungen, die ein Mann hat, der eigentlich ständig irgendwie gedemütigt wird. Ein schwarzer Mann, ein Arbeiter, der hat fürchterliche Beinschmerzen, muss aber immer ganz viel laufen in dieser Fabrik. Und es geht ihm nicht wirklich gut. Und er hat eine Freundin oder Frau. Und er hat eine weiße Chefin, die ihn auch immer wieder mal beleidigt. Und er ist nicht imstande, eine Frau zu schlagen. Das kommt immer wie so ein kleiner Rhythmusgeber wieder. Aber er kann ja keine Frau schlagen.
Mit messerscharfer Präzision zeichnet Petrie die Regungen ihres Protagonisten nach, dem die weiße Vorarbeiterin das kranke Bein nie glaubt. Und zeigt, wie sich Demütigungen über Generationen fortgesetzt haben, wie Selbstwert und Würde durchzogen sind von jahrhundertealter Unterdrückung.
Jeder Typ, wo hier zu spät kommt, hat immer eine Ausrede. Die Frau ist krank oder die Großmutter gestorben oder irgendwer aus der Familie musste ins Krankenhaus. Sie hielt inne und holte Tiefluft. Und die Niggers sind die Schlimmsten. Mir egal, was mit deinen Beinen ist, du kommst gefälligst pünktlich. Ich hab euch Niggers so satt. Ein Augenblick stand er regungslos da. Dann drehte er sich weg, um den roten Lippenstift auf ihrem Mund nicht mehr zu sehen, denn der erinnerte ihn daran, dass sein Vormann eine Frau war. Und eine Frau zu schlagen, brachte er nicht fertig. Er spürte ein seltsames Jucken in den Fingern und sah auf seine Hände.
Also ein schwarzer Mann, der eine Frau nicht schlagen kann, das ist ja erstmal schon mal ein sympathisches Ausgangsmodell. Und dieser Mann wird durch subtile kleine, so diese berühmten Mikroaggressionen dazu gebracht, plötzlich in Gewalt auszubrechen. Und zwar ausgerechnet der Person gegenüber, die es am wenigsten verdient hat. Also verdient in Gänsefüßchen.
Und in diesem Moment unkontrollierter Wut und Verzweiflung schlägt er zu. Allerdings nicht die Vorarbeiterin, die ihn demütigt, sondern seine eigene Frau.
Es gab ein schmatzendes Geräusch, wie wenn ein harter Gegenstand auf weiches Fleisch knallt. Er begriff erst, als sie aufschrie, dass er ihr auf den Mund geschlagen hatte. So hart, dass die dunkelrote Farbe auf ihren vollen Lippen verwischt war und sich bis zur Nasenspitze, zum Kinn, zu den Wangen verteilt hatte.
Und das macht sie mit einer wirklich messerscharfen, fein ziselierten Nachverfolgung der Regung, der inneren Regung dieses Mannes, die natürlich ganz viel erzählt über Männlichkeitsbilder, männliche Selbstbildnisse von schwarzen Männern, von afroamerikanischen Männern, das immer geprägt ist durch diese 400 Jahre, also diese generationenübertragenen Traumata namens Sklaverei.
Ann Petries kurzer und emotional verdichteter Text, der 1949 und damit lange bevor die Bürgerrechtsbewegung auf die Straße ging, entstanden ist, ist kein politisches Manifest und gerade deshalb so eindringlich. Er zeigt, wie tief der Rassismus im Alltag verankert ist.
Er hatte jede Kontrolle über seine Hände verloren. Er suchte nach einem Satz, einem Wort, nach etwas, das beschreiben konnte, wie das war, was gerade mit ihm passierte. Und er dachte, das ist wie in ein Leichentuch gewickelt zu sein. Ja, genau. Ein Leichentuch.
Die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre war vielstimmig. Von Martin Luther Kings gewaltfreiem Widerstand bis zu radikalen Gruppen wie der Black Panther Party und der Nation of Islam. Bis heute prägen Debatten über ihre Rolle die Auseinandersetzung mit afroamerikanischer Identität und sozialem Wandel. Ayanna Mathis, geboren 1973 in Philadelphia, zählt mit ihren Romanen 12 Leben und Am Flussufer ein Feuer zu den prägenden Stimmen der Gegenwartsliteratur. Am Beispiel der Nation of Islam beschreibt sie den Widerspruch zwischen Gewalt und moralischem Anspruch.
So it was incredibly important. I mean, am I, you know, in agreement with a lot of the things that the Nation of Islam says? No, not necessarily.
Bin ich mit vielem, was die Nation of Islam sagt, einverstanden? Nein, nicht unbedingt. Doch für manche Menschen war die NOI ein Ort der Bildung, spirituell, politisch, auch im Hinblick auf ihre Rechte und auf die rassistisch geprägte Realität in den USA. Es ist eine schwer zu beantwortende Frage, denn vieles, was die NOI sagt und tat, empfinde ich als verletzend und unvereinbar mit meinen Überzeugungen. Gleichzeitig hatte sie für manche, darunter auch Malcolm X, eine klare Funktion und Bedeutung.
It served a certain amount of utility for some people.
Mathis' kritische Haltung zur Nation of Islam erinnert an Malcolm X' eigene Distanzierung von der Organisation in seinen späteren Jahren. Wie er hinterfragt sie starre Ideologien und patriarchale Strukturen, die der Selbstbestimmung im Wege stehen. Und verweilt dabei nicht zuletzt bei denen, die ganz unten angekommen sind.
Die Wände in Zimmer 813 waren von einem trüben Minzgrün. Hohe, schmale Fenster gingen auf eine Anlage mit flach getrampeltem Gras. Dahinter sah man, jenseits einer belebten Straße, einen Parkplatz. Avas Sandalen klebten auf dem Linoleum. Im Zimmer roch es nach schmutzigen Wischmops und den Körpern all der Menschen, die hier gelebt hatten. Kinder mit schuppigen Hautausschlägen und Frauen, die sich an dem Waschbecken in der Ecke flüchtig die Achselhöhlen gewaschen hatten.
In ihrem Roman Am Flussufer ein Feuer erzählt Ayanna Mathis von Ava und ihrem Sohn Toussaint, die vor häuslicher Gewalt in ein Frauenhaus geflohen sind, nachdem Toussaints Vater Cass, ein ehemaliges Mitglied der Black Panthers, eine Kommune gegen den alltäglichen Rassismus gegründet hat.
Ich lernte ihn 1971 bei einem Treffen der Black Panther kennen. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich dahin ging. Eigentlich machte ich mir nicht viel aus diesen Dingen. Ich fand nicht, dass schwarz zu sein schon so etwas wie eine politische Aussage war, wie Sie das hier im Norden sehen. Schwarz ist einfach, wie ein Schmetterling ist. Oder ein Fluss.
Cass, ein früherer Black Panther-Aktivist, sammelt Gleichgesinnte um sich, um einen Ort schwarzer Selbstbestimmung zu schaffen. Ein zentrales Element des Romans ist die Darstellung dieser radikalen Kommune namens Arc.
Cass mit seinem ewigen Glas Chives, rauchend, trinkend, lange Vorträge haltend über Fanon und Lumumba und Gramsci, bei allen abendlichen Panther-, Chor- und sonstigen Versammlungen. Immer stand er in einer Ecke, während die Menge allmählich in seine Umlaufbahn geriet, wie Planeten um eine Sonne.
Allerdings entwickelt sich die Gemeinschaft zunehmend sektenähnlich und Cass schreckt nicht vor Betrug, Diebstahl und Gewalt zurück. Die Situation eskaliert, als die Polizei das Haus umstellt, was an den realen Bombenanschlag auf das Move House in Philadelphia im Jahr 1985 erinnert. Eine historische Referenz, die Mathis aufgegriffen hat.
Bei der Explosion brachen alle Hunde in der Straße in Geheul aus. Ein Feuerball fuhr aus dem Küchenfenster und setzte den Gartenzaun in Flammen. Flammen schossen hinten am Haus bis zum Dach hoch. Die Cops sahen im Schutz der Barrikaden zu, die sie zur Absperrung errichtet hatten. Aus dem Inneren des Hauses erklangen Schreie. »Machen Sie doch was!« riefen erregte Anwohner der Ephraim Avenue. »Sie können es doch nicht einfach brennen lassen!«
Die schlimmste dieser Konfrontationen ereignete sich Mitte Mai 1985, als es zwischen der Polizei und der Gruppe ARC zu einer langanhaltenden, bewaffneten Pattsituation kam. Im Grunde war es eine Belagerung. Am Ende ließen der damalige Bürgermeister und der Polizeichef eine Sprengladung auf das Gebäude der Gruppe MOVE abwerfen. 11 Menschen starben.
2 Menschen kamen aus dem Haus. Ava trug Toussaint auf dem Rücken durch den Kugelhagel. Der Hemdrücken des Jungen qualmte. Ava hielt Toussaint ganz fest. Ihr Mund stand offen. Jemand rief, »Herr im Himmel, hört auf zu schießen!« Toussaints Kopf rollte auf die Seite. Ava beugte sich in der Hüfte nach vorn, sodass ihr Rücken möglichst flach war und Toussaint darauf liegen konnte. Eine barsche, weiße Stimme rief ein Befehl. Und das Feuer verstummte.
Ayanna Mathis beschreibt die unverhältnismäßige Gewalt, mit der die Polizei gegen die Kommune, eine schwarze, selbstbestimmte Gemeinschaft, vorgeht. Die fiktionale Gruppe ARC, die Opfer unter Unbeteiligten und die tiefen Erschütterungen verweisen auf reale historische Ereignisse. Malcolm X brachte es einst auf den Punkt.
Wir waren keine Amerikaner. Wir waren Afrikaner in Amerika.
Malcolm X bleibt mehr als eine Figur der Geschichte. Er ist Projektionsfläche, Provokation, Vermächtnis. Erst nach seinem Tod zur Legende geworden, symbolisiert er den radikalen Bruch mit der Illusion von Integration und den Aufruf zu schwarzer Selbstbestimmung. Sein Erbe lebt weiter, unbequem, widersprüchlich, widerständig.
Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to?
Der Kriminalschriftsteller Jake LaMarr zeigt mit den Mitteln eines Verschwörungsthrillers, wie tief dieses Erbe im schwarzen Selbstverständnis verwurzelt ist. Und er zeigt die Ambivalenz einer Gesellschaft, die zwar Aufstieg verspricht, aber immer noch ausgrenzt. Auch Ayanna Mathis greift die Widersprüche der radikalen schwarzen Bewegung nach Malcolm X auf. Den Kampf um Identität, das Ringen mit den Strukturen der Vergangenheit und die schmerzvolle Erkenntnis, dass Rassismus nie erlischt.
Racism doesn't die. It only changes its face.
Ihre Figuren durchleben den Bruch zwischen Emanzipation und anhaltender Benachteiligung in der Gesellschaft und leiden an den daraus resultierenden Verletzungen. Malcolm X brachte diese Realität auf den Punkt.
Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other.
Malcolm X. Radikal, rebellisch, relevant. Das Erbe des Bürgerrechtlers in der US-Literatur. Ein Feature von Sven Arnert. Es sprachen Merle Wasmuth, Sabine Falkenberg, Robert Frank und Rosario Bona. Die Übersetzungen der erwähnten Bücher stammen von Pieke Biermann, Robert Brack und Susanne Höbel. Ton Ralf Perz, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.